Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Passende Moderate Besant und Trumps Agenda überhaupt zusammen? Das heute der Titel vom Newsletter vom BKB-Anlagechef Sandro Merino, den er einmal in der Woche verschickt, den man auch nachlesen kann auf der BKB-Webseite. Und um was geht es? Es geht um die Nominierung vom neuen Finanzminister unter dem US-Präsident Donald Trump, der ab Januar anfängt. Das ist der designierte Finanzminister. Und die Frage ist auch, die Sandro Merino stellt, was ist die Reaktion an den Aktienmärkten? Das sind ganz spannende Fragen. Mein Name ist Christian Keller. Ich heiße euch herzlich willkommen zum neuesten Prime Invest und sage auch herzliches Grüezi an unseren Stammgast, Sandro Merino. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei der BKB.
Wir sind gespannt auf die Antwort. Eben die Frage, passt der Finanzminister, der designierte, mit seinem Lebenslauf, den Sie uns jetzt sicher näher bringen, passt der überhaupt in die Trump-Administration?
Ja, offenbar passt er, sonst hätte Trump ihn nicht ausgewählt. Er ist sicher im Rahmen von den vielen Personen, die jetzt als Minister und Berater und im Stab gewählt worden sind, eher jetzt ein bisschen Mainstream. Er ist ein Republikaner schon länger. Man kann auf YouTube Panel-Diskussionen und Vorträge von ihm sehen, die eigentlich eher so anlagenorientiert sind. Also er ist ein Hedgefund-Manager. Er war beim George Soros Partner, beim berühmten George Soros Hedgefund Manager, sehr erfolgreich. Dort passt es eigentlich gar nicht. Der George Soros ist ja bei gewissen republikanischen Kreisen Gegenstand von ziemlich abstrusen Verschwörungstheorien. Es wird ihm sogar der Krieg in der Ukraine vorgeworfen und so ziemlich alles Übel von der Welt. Das ist ein bisschen seltsam, dass das kein Hindernis ist, dass er beim George Soros war, aber okay. Und sonst ist er ein erfolgreicher Finanzunternehmer in dieser schillernden Hedgefonds-Welt und wirkt eigentlich in seinen Aussagen relativ reflektiert und rational. Also von dem her im Vergleich zu anderen Mitgliedern vom Kabinett eher eine moderate Wahl. Und Finanzmärkte, also die Aktienmärkte heute in den USA, haben das eher wohlwollend quittiert und kommentiert, was ich jetzt heute gelesen habe im Verlauf des Tages. Also man hat so den Eindruck, das ist jetzt nicht einer, der radikal Positionen einnimmt, sondern auch oft so im Sinn vom Wohl vom ganzen Land argumentiert. Also von Finanzmarktstabilität ist ihm wichtig. Und das sind so ein bisschen erste Aussagen, die man machen kann.
Interessant ist, dass er an öffentlichen Anlässen Auftritt gesagt hat, dass die rasant steigende US-Staatsverschuldung für ihn das Thema ist und nicht so weitergehen kann. Was interpretieren Sie aus dem aus und wie haben dort die Märkte auf die Aussage reagiert?
Ja, das ist sehr spannend. Im Vortrag, den ich jetzt zumindest gesehen habe, schiebt er die Schuld für die steigende Staatsverschuldung sehr stark an Joe Biden in die Schuhe. Also ist da schon ein bisschen parteipolitisch gefärbt. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil Donald Trump hat jetzt auch nicht gerade gekleckert. Klar, mit der Pandemie und Covid sind vielleicht auch Treiber von dieser gestiegenen Staatsverschuldung, auch unter Donald Trump, vielleicht auch legitimere Gründe gewesen, aber wir werden es sehen. Also es ist dann interessanterweise an dem Panel, also wo der Herr Besant noch nicht Finanzminister war, hat man immer gefragt, ja, der Donald Trump sei bekannt als King of Debt, also Schuldenkönig, ob der Donald Trump wirklich ein Garant sei für eine solidere Fiskalpolitik. Also das ist sehr spannend. Man wird dann sehen, wie treu sich der Scott Besant der in den nächsten 4 Jahren kann und will bleiben und wie lange das natürlich auch in der Trump-Administration bleibt. Der Trump ist ja bekannt dafür, dass Minister auch sehr schnell mal weg sind von ihrem Amt, wenn es nicht passt.
Das Programm ist aber noch interessant. Wir haben nicht Elon Musk, das ist auch eine spezielle Figur, aber der soll aufräumen, den Staat eigentlich abbauen, Schwachstellen entdecken, also sparen. Jetzt kommt jemand, der sagt, Staatsverschuldung die geht nicht so weiter, müssen wir Lösungen finden. Also wenn man das am Schluss zu Ende denkt, weiss nicht, wirkt fast so, als gäbe es da einen Plan.
Ja, wir werden es sehen. Also die, am Schluss ist es natürlich, es ist immer einfach zu planen, solange man nicht gesagt hat, wo man sparen will und wer denn von diesen Sparmassnahmen betroffen ist. Das wird dann relativ schnell unpopulär, oder? Und mit einer populistischen Politik, wo man natürlich suggeriert, dass alle besser dran werden sein, ist dann Austeritätspolitik immer schwierig. Der Elon Musk ist kein Minister, also er hat kein Ministerium, er hat keinen Apparat, beziehungsweise muss einen aufbauen. Und Elon Musk muss auch nicht vom Senat bestätigt werden. Für die Außenminister, Finanzminister, Verteidigungsminister muss natürlich der Senat noch den Segen dazu geben. Und das schränkt sicher auch die Möglichkeiten von Donald Trump ein, beliebige Leute einzustellen, die die Qualifikationen nicht haben. Also auf dem Papier zumindest nicht.
Aber eigentlich sind ja die Massnahmen auch in Ihrem Sinn, wie Sie es schon mehrfach betont haben. Sie haben schon mehrfach gesagt in dieser Sendung, die Staatsverschuldung kann auf die Dauer mittelfristig so nicht weitergehen. Und wenn jetzt jemand kommt, der das in leitender Funktion als Finanzminister selber schon benennt hat, das Problem, und gleichzeitig noch Leute rum sind, die der Staat wollen, Sparmaßnahmen durchziehen, ich nehme an, wahrscheinlich relativ rüpelhaft, wie das abläuft, aber das anstrebt, ist das ja eigentlich, wenn man die Staatsfinanzierung anschaut, nicht eine schlechte Tendenz.
Ja klar, wenn ich da selber auch über die Staatsverschuldung schimpfe, dann kann ich das ja machen. In einem gewissen Sinn sind Worte natürlich billig, oder? Wenn der Scott Bessent dann natürlich wirklich Finanzminister ist und entsprechend auch entweder Steuererhöhungen oder Ausgabenstreichungen muss beschliessen, dann geht es natürlich als Lebendige und dann ist man natürlich sehr schnell im Sturm von der Meinungen und von der Politik. Und ob er das jetzt aushaltet und wie der Trump ihn da natürlich auch aufstellt oder verheizt, da sind wir gespannt. Also bin ich sehr gespannt, wie er jetzt das, jetzt ist er plötzlich am Drücker, oder? Vom Kommentator zum Hauptakteur in ganz kurzer Zeit. Also das wird sehr spannend sein, zu sehen, wie das dann eben, wie er denn eben in der Realität von der Politik mit diesen hochsensiblen, wichtigen Fragen umgehen wird.
Also ich stelle fest, da sind noch einige Vorbehalte bei Ihnen. Sie sind jetzt noch nicht grässlos überzeugt.
Ich bin wirklich gespannt. Ist jetzt interessant, wie so eine Finanzpersönlichkeit, die das einfach kommentiert und kritisieren kann, ein bisschen von der Distanz, plötzlich im Zentrum des Geschehens, bin ich jetzt gespannt, wie er sich macht. Also.
Was haben Sie für einen Eindruck von weiteren prominenten Besetzungen? Es ist ja jetzt eigentlich, ja, kann man sagen, fertig. Das Kabinett von Trump steht, die Schlüsselpositionen sind besetzt. Was für einen Eindruck haben Sie insgesamt?
Ja gut, von diesen 15 Ministern, die es ja gibt, und die müssen ja alle vom Senat dann noch gewählt werden oder bewilligt werden, sozusagen, sind ja meistens drei im Mittelpunkt. Über den Finanzminister haben wir gerade geredet. Dann haben wir den Außenminister, das ist der Marco Rubio, den kennt man als Senator von Florida, ist auch mal gegen den Trump angetreten als Präsidentschaftskandidat und in dem Sinn ein durchaus erfahrener Politiker. Als Außenpolitiker kennt man ihn jetzt ein bisschen weniger. Er ist natürlich er ist Flüchtling, also Flüchtlingskind. Seine Eltern sind von Kuba geflüchtet und er hat sich da in Florida eine neue Existenz aufgebaut. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, oder? Der ganze Migrationsdebatte, wo der Trump ja aggressiv führt. Und dann der dritte Minister, wo man wahrscheinlich davon gehören wird, gerade weil im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ist der Verteidigungsminister, das ist der Pete Hegseth. Das ist jetzt eher ein bisschen eine unkonventionelle Wahl. Er ist zwar Soldat, Major und hat im Irak gedient und ist Mitglied von der Major in der Nationalgarde gewesen. Ist aber in letzter Zeit als Fox News Moderator aufgefallen, hat dort auch der Trump oft interviewt, hat ein paar kontroverse Anliegen gehabt bei der Begnadigung von verurteilten amerikanischen Kriegsverbrechern, die ja im Irak in diesen blamablen Folterzentren gewirkt haben, in dem Zusammenhang mit dem Skandal. Also sicher nicht jemand, der jetzt durch vorherige strategische Verantwortung in grösseren Verteidigungs- und militärischen Fragen jetzt aufgefallen wäre. Aber wir werden sehen, wie er das Amt ausübt und wie er sich natürlich wiederum von seinem Stab im Verteidigungsministerium beraten lässt.
Insgesamt kann man das sagen, läuft das deutlich geordneter als bei der ersten Amtszeit von Donald Trump? Würden Sie dem Eindruck zustimmen?
Ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie das vor 8 Jahren war. Es
war total chaotisch, völlig chaotisch.
Man vergisst das wahrscheinlich auch relativ schnell. Also entscheidender wird sein, was für Ergebnisse die neue Regierung und die neue Administration kann abliefern. Es gibt zum Teil ein bisschen widersprüchliche Botschaften, gerade eben zum Beispiel, was Fiskaldisziplin betrifft, auch was Verteidigung betrifft, auch die Ankündigungen, dass der Krieg in der Ukraine eigentlich demnächst beendet werden sollte. Also es ist viel Erwartung im Raum und es ist auch ein ziemlich bunt gemischtes Kabinett und es sind dann doch etwa gut 30, fast 40 Personen im Stab, im Kabinett und in diesen Beratungsfunktionen. Eben, da gibt es Chef von der CIA, Chefin vom Nachrichtendienst. Also man kriegt in der Regel von außen von der Administration nur der Präsident und ganz wenige Schlüsselminister wirklich mit. Den Rest sieht man nicht so im Verdeckten. Und am Schluss ist natürlich auch das Glück von einer Administration von vielen äußeren Umständen prägt und nicht unbedingt nur selber gemacht. Also wir werden es sehen. Ab Januar geht es dann los und ich glaube, bis Mitte Jahr kriegt man einen ersten Eindruck von der Zielsetzungen und vom Stil von dieser neuen Trump-Regierung.
Gut, dann gehen wir auf den zweiten Themenschwerpunkt, den wir uns vornehmen für die Sendung. Ziehen wir eine Bilanz zur UN-Klimakonferenz, der COP29, die in Baku jetzt gerade über die Bühne gegangen ist. Sie schreiben Bilanz, ein schwacher Kompromiss. Es ist ja deshalb interessant, weil jetzt gerade BKB schon seit längerer Zeit auf nachhaltige Anlagestrategien setzt. Jetzt haben wir im Weissen Haus jemanden, der 3 Sachen will machen in seiner Amtszeit: Öl fördern, Öl fördern, Öl fördern, wie er regelmässig betont, der Donald Trump. Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen, nochmal aus Sicht von der Anleger, nachhaltige Anlagen thematisieren und schauen, was jetzt dort in Baku rausgekommen ist, auf was man sich geeinigt hat. Wo stehen wir in dieser Welt?
Ja, ich würde sagen, ich verfolge das Thema Klimawandel schon im Detail wahrscheinlich schon über 10 Jahre. Also die ganzen Studien vom UNO-Weltklimarat, IPCC, mit diesen ganzen Szenarien und mit diesen Appell zur Vernunft, zur Reduktion vom CO2-Ausstoß. Also am Schluss ist der Klimawandel dadurch befeuert, dass man Öl, Gas und Kohle verbraucht, und zwar Jahr für Jahr mehr. Und man will ja auf Null zurückkommen, also netto Null, also nach allfälliger geologischer Einlagerung von CO2, also durch Absaugen und Abscheiden. Das kann man noch berücksichtigen, aber dann sollte man auf netto Null kommen. Aber die Realität ist ganz eine andere. Wir verbrauchen jedes Jahr mehr fossile Energie und das Ziel vom Pariser Klimaabkommen von 2000 und bald 20 Jahre her oder 2009 oder so, das 1,5 Grad, das haben wir schon. Wir sind jetzt bei 1,5 Grad, oder? Und das geht jetzt noch 10, 15 Jahre. Dann sind wir bei 2 Grad und im Moment deutet nichts darauf ein, dass eine Reduktion, geschweige denn eine massive Umkehr Richtung Null bevorsteht. Also es sieht halt immer so aus, dass man sich damit abfinden muss, dass die Anpassungen an veränderte klimatische Bedingungen halt Jahrzehnt für Jahrzehnt sichtbarer und auch teurer werden. Und dann ist eben die Frage, wer das finanziert. Also ich habe schon fast den Eindruck, dass sich die ölfördernden Nationen sich eigentlich erkaufen, dass sie weiter Öl fördern und dabei dann halt noch für die Folgen vom weiter steigenden von der wieder steigenden Temperatur, also für die fortschreitende Klimawandel, einfach noch sozusagen einen Absolutionsobolus zahlen und die Länder halt einfach, wo sich sozusagen genehm verhalten, dann noch mit Mitteln versorgen, dass sie sich können anpassen können.
Ganz kurz, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, aber jetzt zuerst noch ganz kurz, was ist denn der schwache Kompromiss, den es geht im Baku aus? Wo ist der schwach aus Ihrer Sicht? Was hat man sich durchgerungen?
Ja, man vergisst einfach, dass das ganze Problem kommt ja daher, dass man einfach CO2 verbrennt in immer grösseren Mengen, oder? Und dass die ganze Weltenergieversorgung halt zu 80% auf fossilen Energien beruht. Und natürlich ist eine Änderung von dem Umstand eine enorme Herausforderung, die eben auch gigantische Investitionen bedarf. Und die findet nicht statt. Und jetzt tut man bestenfalls von heute aus extrapolieren, dass die Welt immer noch fossilbasiert bleibt. Und man setzt sich halt einfach mehr schlecht als recht mit den Kosten von der Folgen vom Klimawandel auseinander, aber nicht mit den Ursachen.
Habe ich es richtig gelesen? 300 Milliarden Dollar sollen Länder, die Probleme haben, jährlich zufließen, damit die den Klimawandel besser können bewältigen. Das ist ja der Kompromiss, oder? Ja,
also ab 2035 will man erst bei diesen 300 Milliarden sein. Und das sind Mittel zur Mitigierung der negativen Folgen, aber auch zum Umbau von der Energieversorgung in vielen Schwellenländern, also im globalen Süden, wie man so sagt. Also das sind Mittel, die zur Verfügung stellen sollen, um sich den Folgen und der Adaptation und dem Umbau von diesen Volkswirtschaften zur Verfügung stellen, von den reicheren Ländern, eben auch China ist offenbar bereit, da verhandlungsbereiter. Aber mit diesen neuen Zahlungsversprechen ist aber in keiner Art und Weise festgehalten, dass man kein Öl, Gas und Kohle mehr will fördern und verbrennen. Oder? Das ist natürlich der Grund, dass wir den Klimawandel haben und an dieser Perspektive ist nichts verändert. Da darf man sich keine Illusionen machen.
Es ist ja spannend, wenn ein Politiker irgendetwas unterschreibt, das dann 2035 frühestens stattfindet, der ist längst nicht mehr im Amt und weg. Mal schauen, ob das dann wirklich so wird sein. Aber jetzt die entscheidende Frage zum Schluss der Sendung. Wenn jetzt die Märkte wieder mit Öl geflutet werden, um es ein bisschen zugespitzt zu sagen, und das Thema sieht sehr stark aus, einfach rein ohne Moral, einfach mal das Geschäftliche angeschaut, die nachhaltigen Anlagenstrategien, kommen die nicht unter Druck? Ich habe es schon letztes Mal gefragt. Ja. Wenn jetzt eigentlich weltweit wieder einfach Öl, Gas im Vordergrund steht?
Ja gut, ich glaube nicht, dass wir systematische Benachteiligung haben in der Rendite von nachhaltigen Strategien. Also über die letzten 10 Jahre sind jetzt nachhaltige Anlagen sogar leicht besser gewesen als konventionelle. Es gibt durchaus auch Chancen bei erneuerbaren Energien. Oder man sagt ja, dass China wahnsinnig viel in das investiert. Das ist wahr und China sieht durchaus auch Geschäftsmöglichkeiten bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Das Problem ist halt einfach, dass China in allen Energieformen, fossil und erneuerbar, mehr Energie verbraucht. Oder? Also es ist nicht das Umstellen, sondern es ist einfach mehr von allem. Und somit auch mehr Klimawandel, oder? Also das ist halt der Fluch der ganzen Geschichte. Der Energiehunger weltweit ist so gross, in Ländern wie China, aber auch in vielen anderen Schwellenländern. Das heisst, der Pro-Kopf-Energieverbrauch steigt derart, dass wir zwar mehr Erneuerbare überkommen, wir kriegen aber auch mehr Fossile. Und somit ist es nicht ein Verdrängen vom Fossilen durchs Erneuerbare. Es ist einfach zusätzlich, wird der Mehrverbrauch an Fossilen nicht nur durch, der Mehrverbrauch an Energie nicht nur fossil abdeckt, sondern auch erneuerbar. Aber es ist gleich ein Mehrverbrauch. Und somit sind wir da in einer Sackgasse, oder, was die Perspektive auf die nächsten 10, 20 Jahre betrifft. Jetzt kann man, jetzt ist die Frage, wie die Menschheit mit den Herausforderungen, wo der Klimawandel sicher in den nächsten 10 bis 20 Jahren darstellt, umgehen wird, ob man umdenkt, ob man plötzlich spürt, dass die Folgen so teuer sind, dass man sagt, ja, wir müssen unbedingt längerfristig umstellen auf erneuerbare Energien. Aber eben, es ist eine Umstellung, wo Jahrzehnte braucht, also wo man heute Investitionen macht, die sich dann aber erst in mehreren Jahrzehnten wirklich manifestieren und auszahlen. Und da scheint das politische System von diesem Planeten nicht in der Lage zu sein, solche langfristige Benefits heute zu finanzieren. Oder?
Gut, wir sind am Ende der Sendung. Herr Merino, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank, Herr Keller.
Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kann ich es empfehlen. Abonniert den Podcast. Ihr seid immer dabei mit lokalen Einschätzungen zu globalen Phänomenen, wie wir sie jetzt in dieser Sendung besprochen haben. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.